Bin jetzt nicht. Ist kein Strom. Ist doch jetzt. Oder darf ich ja? Das ist sehr gut. Danke, Martin. Ja, bei mir hat es gerade eben Klick gemacht bei dem Lied. Ich habe es nämlich mein Lebtag nicht verstanden. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Das müsste doch eigentlich heißen, der Bräutigam und die Braut. Oder was ist das für eine Braut? Ich meine, Geist weiß ich. Und wenn Geist, dann müsste es ja Vater und Sohn noch heißen. Aber es heißt ja, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Gerade eben hat es bei mir Klick gemacht. Ich weiß, wer die Braut ist. Nicht Dodo. In der Bildersprache der Offenbarung ist die Gemeinde gemeint. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Und der Geist sagt, komm, bei mir kannst du das Wasser des Lebens umsonst bekommen. Und die Gemeinde, die Braut, sagt auch, komm, hier gibt es Wasser des Lebens. Und als Vertreter der Gemeinde darf ich auch sagen, komm, heute gibt es Wasser des Lebens für dich und ganz umsonst, weil Gottes Gnade alles bezahlt hat. Ja, befreiende Gnade, vom Perfektionismus zum Frieden, habe ich als Untertitel hier reingegeben und möchte ein bisschen, obwohl es sehr warm ist und manche von euch echt schwitzen, ich sehe es, und die Gedanken ein bisschen langsamer gehen, doch nochmal zurückkommen zur letzten Predigt, nicht die ich gehalten habe, sondern die der Jean Rinal gehalten hat. Wisst ihr noch, worüber der gepredigt hat? Über welchen Text? War auch warm, ne?
Über den Kugelschreiber.
Ja, mit dem Kugelschreiber hat er was. Ja, genau, es war aber nicht der Text. Da war keine Mine drin. Das war, ja, stimmt, das war das Thema des Gottesdienstes, aber den Text, über den er gepredigt hat, war noch ein anderer. Aber gut aufgepasst. Was?
Auf den Inhalt.
Auf den Inhalt, ja. Mal sehen, ob der Groschen fällt. Ich mach mal weiter. Oh. Es funktioniert nicht. Ja. Ja, genau. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wisst ihr noch? Das war sein Predigtext. Und da ging es ja darum, wie man eigentlich ja, komm sagen kann, als Vertreter der Braut sozusagen, komm. Es gibt frisches Wasser. Das ist die Hoffnung, die in mir ist. Es ist Wasser da für mich und auch für dich. Es ging darum, wie wir unseren Glauben in unserer Welt vertreten können. Und eine Frage ging mir hierbei einfach nicht aus dem Sinn. Ich habe mich auch nachher noch mit dem Prediger drüber unterhalten. Was ist, wenn gar niemand von uns Rechenschaft fordert? Wenn es keinen juckt, wenn es niemanden interessiert, wenn es allen völlig egal ist, dann haben wir nichts weiter zu tun, oder? Ich meine, bereit sein ist okay, im Standby-Modus sozusagen, oder doch nicht. Jedoch, wenn einer in dieser Welt, die so vollkommen ohne Hoffnung ist, wenn da einer Hoffnung hat, wenn da eine Kraft in sich hat, die ihn froh macht, dann muss das doch Nachfragen provozieren. Dann kann es doch nicht sein, dass die Leute sagen, naja und? Das muss doch Nachfragen provozieren. Wieso? Wenn keiner nachfragt, vielleicht liegt das daran, dass bei uns gar nicht so viel Hoffnung erkennbar ist. Und dann ist unser Problem nicht, wie verklickern wir es, wie können wir Rechenschaft geben, sondern wie steht es mit der Hoffnung in uns? Hoffnung ist mehr als ein, naja, ich denke schon, es wird irgendwie gut laufen oder ich bin relativ guter Zuversicht. Hoffnung ist laut Bibel eine Kraftquelle. Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei, das sind die großen drei. Also Hoffnung ist eine von den ganz, ganz großen drei. Sie gibt uns Mut zur Initiative. Hoffnung erzeugt Freude. Hoffnung ist ein Aggregat. Hoffnung vertreibt die Angst. Sogar im Sterben vertreibt sie die Angst, die Hoffnung. Die stirbt nämlich nicht. Auch nicht zuletzt. Hoffnung ermöglicht entspannte Beziehung. Hoffnung ist das Kennzeichen von gesunden Gemeinden. Schau dir gesunde Gemeinden an, du wirst Hoffnung sehen. Es geht erstmal um die Frage, ja, bin ich überhaupt ein Hoffnungsträger, dass man bei mir sowas wie Hoffnung erkennen kann? Wenn nein, wie kann ich einer werden? Da kommt natürlich der Einwurf, natürlich sind wir Hoffnungsträger. Wenn wir auf den Namen Jesu getauft sind, dann sind wir Hoffnungsträger. Petrus hatte doch am Anfang seines Briefes also das ist ja aus dem Petrusbrief, Kapitel 3, ja? Da ist von der Hoffnung die Rede. Aber nicht nur hier ist von der Hoffnung die Rede, in 1. Petrus 3, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch, die in euch ist. Er fängt sogar den Brief gleich am Anfang an mit der Hoffnung. Also, wo er diesen Brief schreibt an seine Freunde, die wir jetzt nicht kennen, wissen wir nicht, wo die waren, da bricht es aus ihm raus ein Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat aus uns praktisch Hoffnung gemacht. Oder er hat uns hineingetauft in die Hoffnung. Er hat uns genommen und hat uns da reingetauft. Jetzt sind wir drin in der Hoffnung. Tatsache, wer Jesus hat, der hat seine Gnade kennengelernt. Und seine Gnade schenkt eine lebendige Hoffnung. Und ich möchte das lebendige Hoffnung nochmal unterstreichen, dieses lebendig. Da steht nicht einfach nur Hoffnung, sondern lebendige Hoffnung. Was ist lebendig? Lebendig heißt, es hat das Zeug zum Wachsen. Lebendig, da entwickelt sich was. Da entfaltet sich was. Die Hoffnung ist wirklich in uns drin. Und so haben wir alle angefangen, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die wir an seinen Namen glauben, die wir uns an ihm festgemacht haben. So haben wir alle angefangen. Aus Gnade sind wir angenommen bei Gott. Juhu! Mit Hoffnung beschenkt, das war unser Start. Und mein Ziel mit dieser Predigt ist, dass diese lebendige Hoffnung, die, davon gehe ich aus, in euch allen ist, die ihr Jesus schon in euer Leben eingeladen habt, dass diese lebendige Hoffnung ein Stück wächst. Das ist meine Hoffnung. Ist ja eine lebendige Hoffnung, kann ja wachsen, soll auch wachsen. Muss man begießen, braucht man lebendiges Wasser vielleicht. Hier gibt es lebendiges Wasser, haben wir miteinander gesungen. Die Braut spricht, komm, hier gibt es lebendiges Wasser für die lebendige Hoffnung. Die schlechte Nachricht ist, es gibt Dinge, die sich wie eine Decke über die Hoffnung legen. Es gibt Dinge, die sich so über die Hoffnung legen, dass sie verkümmert. Wir haben hier draußen vor der Tür einen wunderschönen Rasen, der wird tipptopp gepflegt. Ich staune immer wieder, wie toll der in Schuss ist. Und der wächst, der ist lebendig. Die Sonne scheint drauf, ab und zu regnet es. Aber was ist, wenn ich eine Decke drüber lege, eine Plane, undurchsichtige Plane? Was passiert dann? Was passiert? Geht kaputt, wird gelb, wächst nicht. Und wenn man so nach 14 Tagen mal so die Decke anhebt und riecht, das stinkt. Ja, also irgendwo im Wurzelwerk ist der Rasen schon noch lebendig, aber er ist verkümmert. Und keiner hat mehr Freude an diesem Rasen. Eine solche Decke ist der Perfektionismus. Jetzt habe ich das Stichwort eingeführt, Perfektionismus. Es gibt sicher manche Decken, aber auf die möchte ich heute eingehen. Perfektionismus ist ein Zerstörer. Ist wie eine Decke, die die Hoffnung verkümmern lässt. Perfektionismus, ich versuche mal zu definieren, ist Ungnade mit sich selber und mit anderen. Ich muss mal gucken, ob ich eine Definition sogar... Ah ja, Perfektionismus ist Ungnade mit sich selber und mit anderen. Denken wir an Gnade. Gnade gibt uns Freiheit, haben wir gesungen. Tolles Lied und es war. Aber Perfektionismus ist Ungnade, ist das Gegenteil davon. Und wenn Gnade Freiheit gibt, dann muss Perfektionismus was geben? Unfreiheit. Es kann nicht anders sein. Ist Ungnade mit sich selber und mit anderen. Das große Thema des Perfektionismus ist Fehler. Das ist das Thema des Perfektionismus. Ich bin erst okay, wenn ich keine Fehler mache. Wenn wir im Posaunenchor Perfektionisten wären, das wäre ganz schlimm. Ihr merkt, dass wir keine sind. Es macht uns einfach Freude, miteinander Gott zu loben, mit Blech. Solange ich Fehler mache, so sagt der Perfektionist, ist es das Wichtigste in meinem Leben, sie zu korrigieren. Solange es Mängel in meinem Leben gibt, muss ich vor allem meine Mängelliste bearbeiten. Nicht nur meine persönliche Mängelliste, auch die Mängelliste der Menschen, mit denen ich lebe und der Institutionen, in denen ich lebe. Überall da, wo ich Einfluss habe. Solange ich Fehler habe, kann es im Grunde genommen kein anderes Thema geben. Und es kann auch keine Entspannung geben. Die ist erst dann angesagt, wenn ich keine Fehler mehr habe. Wenn Entspannung, dann mit einem sehr schlechten Gewissen und mit so einer Restspannung so. Also eigentlich darf ich jetzt nicht relaxen, eigentlich darf ich nicht entspannen, aber ich tue es halt doch. Ist das mein Leben? Kann da die Braut sagen, komm, ich würde es meinem Hund nicht antun. Da würde ich doch lieber Heide bleiben. Da interessiere ich mich doch lieber nicht so genau, was die da umtreibt in der Gemeinde. Perfektionismus ist ein sehr altes Problem, auch wenn das Stichwort in der Bibel nicht vorkommt. Von Anfang an ist der Perfektionismus einer der schlimmsten Gefahren für den Glauben gewesen. Vor vielen Jahren hat es in unserer Gemeinde eine Auseinandersetzung mit einer perfektionistischen Gruppe gegeben. Kaum einer kann sich noch daran erinnern, wirklich vor sehr vielen Jahren. Einige ganz, ganz liebe und hingegebene Geschwister haben uns verlassen und haben sich dieser Gruppe angeschlossen. Sie meinten, sie könnten es schaffen, ohne Sünde zu leben. Was ist das Verführerische am Perfektionismus? Man kann ja so eine Sache nicht wirklich verstehen, wenn man sich nicht auch einmal hat verführen lassen von ihr. Was ist das Verführerische? Es ist die große Hingabe ihrer Vertreter. Das ist verführerisch. Perfektionismus hat bis zum plötzlichen Zusammenbruch die Kraft, Menschen zu mobilisieren. Kann Kräfte wecken, bis zum Zusammenbruch. Und was noch verführerisch ist, es ist die falsche Verheißung, es gibt ein 100%. Es gibt ein 100%. Es ist möglich. Es ist möglich, keinen Fehler zu machen. Es ist möglich, eine vollkommene Gerechtigkeit zu haben. Du musst nur eine vollkommene Hingabe an Gott haben. Du musst sie entwickeln. Und hat nicht Jesus selber gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das hat er in der Bergpredigt gesagt. Ja, aber derselbe Jesus hat in derselben Predigt auch gesagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und mit diesem Wort, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist, hat er nicht gesagt, wie wir diese Vollkommenheit bekommen sollen. Wenn man das Neue Testament im Ganzen liest, dann ist diese Vollkommenheit doch ein Geschenk der Gnade. Und dann sind wir wieder bei der Gnade, die befreit. Vollkommenheit ist ein Geschenk. Es gibt es erst im Himmel von unserem Vater. Jetzt leben wir leider vom ersten bis zum letzten Tag in einer gefallenen Welt. Der Perfektionismus führt entweder zur Heuchelei oder zur Enttäuschung. Der Perfektionismus lässt die lebendige Hoffnung in uns verkümmern. Wir brauchen Wachstum. Auf alle Fälle, wir brauchen Wachstum. Wir brauchen aber auch Wachstum und vor allem Wachstum in der Gnade. Bist du in der Gnade gewachsen in der letzten Zeit, das sagen wir im letzten Jahr? Ist die Gnade dir größer geworden, eine größere Kraftquelle als noch vor einem Jahr? Wir brauchen Befreiung vom Perfektionismus. Was uns befreien kann, ist die Gnade und nur die Gnade. Der Brief von Paulus an die Galater ist dem Thema Perfektionismus und Gnade gewidmet. Das Stichwort kommt da nicht so drin vor. Es geht ja um Gesetzlichkeit. Die fromme Version des Perfektionismus ist die Gesetzlichkeit. Die Galater waren Leute, die mit der Gnade angefangen hatten. Was war das für eine große Freude, als Barnabas und Paulus auf ihrer ersten Missionsreise durch Lystra und durch, wie hieß der andere Ort, Ikonion gekommen sind und durch Derbe in der heutigen Türkei, wie sie zum lebendigen Glauben durchgedrungen sind, ein großes Angebot. Hier ist Gnade, hier ist Freiheit. Und sie haben begeistert zugegriffen. Aber dann kamen Verführer. Und die sagten ihnen, was ist denn das hier für ein Laden? Ja, Freude, gut und schön. Aber wenn ihr echte Christen sein wollt, dann müsst ihr da auch Gottes Gesetz halten. Ihr Männer, seid ihr beschnitten? Guck mal nach, blätter mal nach, steht was davon in der Bibel? Ihr müsst jetzt beschnitten sein. Und dann gibt es noch viele andere Dinge mehr. Wenn ihr vollkommen sein wollt, dann haltet alle diese Dinge. Werdet erst einmal echte Juden, dann könnt ihr richtig Christen sein. Für uns kaum nachvollziehbar heute, damals aber eine Botschaft, die eingeschlagen hat bei den Galatern. Das war Perfektionismus. Paulus dazu, Zorn entbrannt, ist aus allen Wolken gefallen, als er das gehört hatte, schreibt den härtesten Brief, der uns überliefert ist im Neuen Testament. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen, in die Gnade hineingetauft und am Ende aus der Gnade wieder herausgefallen. Er wäscht ihnen den Kopf. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Nämlich Wasser des Lebens umsonst zu geben. Und Galater 5, Vers 1, Christus hat uns befreit. Ihr seid aus dem Gefängnis rausspaziert. Jetzt geht doch nicht wieder rein ins Gefängnis, ist doch Quatsch. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Nicht nur das Neugeborenwerden, auch das Wachsen in der Gnade ist echt wichtig. Das ist ein bleibendes Thema. Wachstum in der Gnade. Wir können nicht mit Gnade anfangen und dann glauben, dass wir mit eigener Kraft weitermachen können. Sozusagen als Anschub, so als Zündung. Es gezündet wird mit der Gnade und dann läuft man aus eigener Kraft weiter. Irrtum. Wie kommt man raus aus dem Gefängnis des Perfektionismus? Diesen Glauben, ich kann aus eigener Kraft, muss meine Mängelliste bearbeiten und am Schluss, da stehe ich da, ohne Mängelliste. Wie kann man unter der Gnade Gottes wieder zur inneren Ausgeglichenheit und zu einem gesunden Wachstum im Glauben zurückfinden? Wie kann man wieder zur ersten Liebe zurückfinden? Denn die verliert man, wenn man sich auf den Perfektionismus einlässt. Zunächst mal steht Perfektionismus recht hoch bei uns im Kurs, in der Gesellschaft stellt es immer wieder fest, wenn Leute von sich sagen im Fernsehen, ich bin ein Perfektionist, dann schämen die sich gar nicht. Die werden kein bisschen rot, habt ihr es mal gemerkt? Die finden das sogar gut. Neuer Trainer bei Bayern München sagt, ich bin Perfektionist und alle klatschen. Viele Künstler, Wirtschaftsbosse, wo Sportler sagen von sich, ich bin ein Perfektionist. Aber Perfektionismus ist lebensfeindlich. Fachleute sagen, dass etwa 2/3 aller Menschen, die unter einer Depression leiden, auch ein Perfektionismusproblem haben. Es gibt viele andere, die nicht depressiv sind, aber auch ein Perfektionismusproblem haben. Es ist lebensfeindlich, denn es zerstört meinen Antrieb. Es ist wie wenn man so einen Tank aufmacht, aufdreht und dann so Zucker reinschüttet. Da geht der Motor kaputt, der fängt an zu stottern und dann ist Ende. Warum kommen wir nicht in die Gänge mit den Dingen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, wo wir merken, das ist jetzt eigentlich dran? Warum trauen wir uns nicht, einen Dienst mal anzunehmen, auch mal so als Wagnis, was wir noch gar nicht ausprobiert haben? Der mögliche Grund ist Perfektionismus. Vielleicht warten wir auf die perfekten Umstände. Das muss alles passen. Diskussion in der Gemeinde. Wollen wir nicht mal evangelisieren? Jetzt nicht von hier, sondern von woanders. Wollen wir nicht mal evangelisieren? Sturm der Entrüstung. Nein. Erstmal müssen wir den eigenen Stall ausmisten. Dabei sagt Gottes Wort, Prediger, Kapitel 11, Vers 4, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Es gibt nicht den perfekten Sommer für die Landwirtschaft. Jeder Sommer hat seine Macken. Es wird immer Mist im Stall sein. Es wird immer etwas geben, das stört, das mangelhaft ist, in der Gemeinde und auch bei uns selber. Da ist jemand, der will heiraten, der tut es aber nicht, der ist 40, 50, warum tut er das nicht? Ja, er wartet auf den perfekten Partner. Und den hat er nicht gefunden, den wird er auch nicht finden, weil den gibt es gar nicht. Es gibt nur teilperfekte Partner. Perfektionismus neigt zu Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich bekomme alles den perfekten Partner oder ich heirate gar nicht. Jemand steht vor einer Entscheidung, aber er sagt, ich entscheide mich erst, wenn ich 100% weiß, dass Gott will, dass ich dies oder jenes mache. 100%. Das gibt es aber nur in sehr wenigen Fällen. Es führt dazu, dass man gar nichts macht, in der Regel. Es ist aber auch eine Entscheidung, dass ich gar nichts mache. Woher nehme ich denn die Gewissheit, dass Gott will, dass ich gar nichts mache? Habe ich die 100%ige Gewissheit, dass Gott will, dass ich gar nichts mache? Ist doch mein Maßstab, dass ich sage, ich muss 100% Gewissheit haben. Perfektionismus zerstört meinen Antrieb, weil ich Angst haben muss, Fehler zu machen. Und wenn ein Fehler passiert, uiuiui, das kann doch nicht mal Gott glattbügeln. Das geht gar nicht. Die Kirchengeschichte ist eine Verkettung von Fehlentscheidungen. Auch die Geschichte von Gemeinden. Viele, viele Fehlentscheidungen werden getroffen. Und Jesus sagt trotzdem, ich will bauen meine Gemeinde. Die Gemeinde ist voll von Leuten, die so einen Mix aus guten und schlechten Motiven haben, wo auch viel Selbstdarstellung ist, wo viel Verborgenes ist, was besser nicht so gleich ans Licht kommt. Und unser Gott ist so groß, dass er solche Leute gebrauchen kann, um etwas Wunderbares daraus zu machen. Ist das nicht herrlich? Und wir laufen dem Perfektionismus hinterher. Wer etwas tut, macht Fehler. Nur wer nichts tut, macht keine Fehler. Das trifft auf den musikalischen Bereich zu. Wir Blechbläser machen Fehler. Immer wieder, auch heute wieder haben wir Fehler gemacht. Aber das ist nicht so wichtig. Wir wollen Gott loben. Und wenn wir nicht Gott loben, das wäre ja noch viel, viel schlimmer. Wenn wir darauf warten würden, bis wir keine Fehler machten, dann könnten wir gar nicht mehr mitwirken. Dann könnte überhaupt auch keine Gruppe könnte mehr irgendetwas tun hier. Weil Gott gnädig ist, machen wir Musik. Und wir freuen uns immer über eine relativ hohe Trefferquote. Die Freude über seine Gnade ist größer als die Angst über unsere Fehler. Das zweite ist, Perfektionismus vergiftet unsere Beziehung. Es ist toll, mit jemandem zusammen zu sein, der so einen scharfen Blick hat für die Mängel und was irgendwie nicht so ganz richtig ist und der einem dann immer daran erinnert, du dies oder jenes, und im Grunde genommen immer das letzte Wort behält und korrigiert. Herrlich sowas. Ist doch Quatsch. Keiner mag ständige Nörgeleien, Korrekturen. Keiner mag das, ewig auf Fehler und Begrenzungen sensibilisiert zu werden. Das frustriert. Beziehungen mögen wir. Beziehungen sind gut. Beziehungen verändern uns auch, ganz ohne Nörgelei. Perfektionismus, Korrektursucht macht Beziehungen kaputt. So streng wie man mit sich selber ist, ist man ja auch mit den anderen unbewusst. Wenn es mir schlecht geht, warum soll es denn den anderen besser gehen? Und noch in anderer Hinsicht, wenn ich mir selbst gegenüber ungnädig bin, dann muss ich doch damit rechnen, dass die anderen so mit mir umgehen. In einer echten Beziehung entdecken andere meine Fehler. Es ist ein Risiko, sich auf Beziehung einzulassen, miteinander in Urlaub zu fahren meinetwegen. Da kriegen doch die anderen genau mit, wo es hapert bei einem, wo man seine Macken hat. Aber ist das schlimm? Ist das wirklich so schlimm? Wir haben alle unsere Macken. Oh, Fehler, wie schrecklich, was für ein Unglück. Können wir wirklich von uns sagen, was der Psalmist sagt? Ungelogen, ich habe es gefunden. Jetzt steht original in der Bibel, Psalm 139, Vers 14. Da sagt der Psalmist, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Könnt ihr das von euch sagen? Habt ihr das schon mal von euch gesagt? Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ein Lob des Schöpfers. Durch Gnade neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich meine, der Psalmist, der wusste ja noch nichts von Jesus. Aber wir wissen von Jesus und dass wir eine neue Kreatur sind. Umso viel mehr könnten wir das sagen von uns. Wunderbar gemacht. Klar sind da Fehler. Aber in mir drin ist auch eine lebendige, wachsende Hoffnung. Und die kann man genauso erkennen wie die Fehler, die ich mache. Fragt sich nur, worauf man mehr gucken will. Sei bereit, dich Beziehungen auszusetzen und belaste sie nicht mit Perfektionismus. So, die Frage ist, was ist die Therapie natürlich? Jetzt habe ich ganz viel negativ geredet. Die Therapie gegen Perfektionismus. Wo gibt es Befreiung? Die Gnade Gottes muss man erleben. Die muss man erleben. Die befreit von der Sucht, immer nur die Fehler wahrzunehmen. Werd locker durch die Gnade Gottes. Und das Erste ist, verinnerliche, dass niemand je perfekt sein kann. Eine Binsenweisheit, oder? Und wieso sage ich sie? Ja, weil wir sie nicht verinnerlichen. Es läuft kein Mensch über diese Erde, der nie Fehler macht. Ständig. Wir haben alle unsere Mängellisten irgendwo. Und es ist natürlich wahr, sollen wir auch was mit anfangen, sollen wir auch dran arbeiten, aber doch nicht so, dass wir darüber das Leben vergessen und dass wir darüber die Gnade Gottes vergessen und vergessen, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist wahr, wer ein Gebot übertreten hat, der hat gegen das ganze Gesetz verstoßen. Nur können wir uns eben nicht selber aus dem Sumpf ziehen, wie es der Münchhausen angeblich konnte. Das kann nur die Gnade Gottes. Und Gott liebt Menschen. Er liebt nur unvollkommene Menschen. Weil es gibt nur unvollkommene Menschen. Zweitens, die befreiende Gnade genießen. Und da kommen wir zum Thema Anbetung eigentlich. Dass sich uns als Auftrag, fast kann man so sagen, als Auftrag stellt uns als Gemeinde und uns auch als Einzelne. Anbetung heißt auch, die befreiende Gnade genießen. In ihr baden, wenn ihr so wollt. Oder sich ihr aussetzen, wie man sich der Sonne aussetzt an einem schönen Sommertag. Gottes voraussetzungslose Liebe, die kann man nicht einfach so abhaken. Kann man nicht sagen, ja, Gott liebt mich. Und nächster Tagesordnungspunkt, jetzt kommt wieder die Fehlerliste. Nein, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kann man sogar sich auf der Zunge zergehen lassen. Gibt ein Angebot, Abendmahl hier nächste Woche. Der Johannes, der schreibt seinen Freunden in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seht doch, seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Keine Knechte. Ein Knecht weiß nie so richtig, wie steht mein Herr zu mir. Ein Knecht sagt sich, ich muss gute Arbeit machen und dann habe ich auch einen guten Herrn. Aber ein Kind weiß, ich bin vollkommen geborgen in den Armen meines Vaters. Und diese Geborgenheit, die kann ich gar nicht verlieren. Ich kann irgendwann zu ihm kommen. Ich weiß, er weiß alles von mir. Er weiß das Gute von mir und er weiß das Schlechte und er weiß auch das Hässliche. Und trotzdem liebt er mich. Paulus schreibt, Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Gott ist nicht nur bei uns, er ist für uns. Und das ist der Kern der Gnade. Gnade bedeutet, hat 4 Buchstaben, Gott ist für uns. Und diesem Gott ist für uns kann man sich aussetzen. Das kann man genießen. Da kann man mit Gott drüber reden auch. Kann ich sagen, Mensch, Gott, toll. Ich freue mich über diese Gnade. Ich freue mich, dass du mein Vater bist. Lass uns das jetzt genießen in diesem Gottesdienst. Und drittens, Gott die Verantwortung überlassen. Perfektionismus hat viel mit Kontrollsucht zu tun. Wir denken, wenn wir nur alles unter Kontrolle haben, dann wird alles gut. Ich muss meinen Ehepartner kontrollieren, dann habe ich eine perfekte Ehe. Ja, probier das mal. Und wenn ich meine Kinder kontrollieren könnte, dann machen die ihren Weg. Ja, von wegen. Wenn ich nur die Leute in meiner Umgebung kontrollieren könnte. Aber das meiste im Leben ist nicht kontrollierbar. Noch nicht mal ich selber bin kontrollierbar. Gott kann es besser. Gott kann sich besser um die Sachen kümmern. Er kann sich besser um meinen Ehepartner kümmern und besser um meine Kinder. Also was tun? Der gute Rat, dieses Wort, das rauf und runter gesagt wird in der Gemeinde, immer wieder in den Gottesdiensten, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft steht da. Werfen. Wie geht werfen? Das müssen wir üben. Werfen geht so, du nimmst was, holst aus, schleuderst es nach vorne und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Loslassen. Wenn wir nicht loslassen, dann bleibt das Ding in der Hand. Werft alle eure Sorgen, werft auf ihn. Um Perfektionismus zu besiegen, müssen wir loslassen. Und eine wunderbare Verheißung in Sprüche ist, wer gelassen und ausgeglichen ist, der lebt gesund. Damit ich froh sein kann, muss nicht alles optimal sein. Es gibt keinen optimalen Urlaub. Manche bereiten sich schon auf den Urlaub vor und malen sich das alles aus und haben Hoffnung und ach, das Jahr war so schwer, aber jetzt kommen die perfekten 3 Wochen. Wenn ihr euren Urlaub wirklich kaputt kriegen wollt, dann denkt so. Es gibt keinen optimalen Urlaub. Es gibt auch keine perfekte Ehe. Sagt das Dodo und Tobias bitte. Es gibt keine perfekte Ehe. Man heiratet einen Sünder. Das ist klar. Und der andere heiratet einen noch größeren. Es gibt keine vollkommenen Kinder. Es gibt keinen makellosen Körper. Wie viel Geld wird mit dem sinnlosen Kampf gegen Zellulite verdient? Es gibt keine fehlerlose Gemeinde. Jesus sagt, dass es nur einen gibt, der gut ist. Was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, Gott. Die Aufgabe, die sich uns stellt, ist es, lernen, das Leben unter unvollkommenen Umständen zu leben, auch persönlichen Umständen, inneren Zuständen zu leben, zufrieden zu sein und ausgeglichen zu sein. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Er schreibt, ich habe gelernt. Er sagt nicht, ich bin halt so ein Typ. Es gibt ja so Typen, die können das. Paar wenige. Aber er sagt, ich habe es gelernt. Es ist im Grunde genommen gegen unsere Natur, so unabhängig von den Umständen zu sein. Wir müssen es tatsächlich lernen. Und der 4. Punkt schließlich, Perfektionismus gegen Frieden eintauschen. Perfektionismus macht ja Frieden kaputt, ne? Sehr klar. Da bin ich ewig unzufrieden, habe Unfrieden mit mir selber, mit anderen. Entweder wir haben das eine oder das andere. Perfektionismus oder Frieden, auch geistlichen Frieden, auch den Frieden in Christus. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Jetzt dürfen wir unter Last auch einmal so Perfektionismus sehen. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist ein echter Sabbat. Ich werde euch Ruhe geben. Ein echter Sonntag. Habt ihr schon mal einen echten Sonntag erlebt? Wo Jesus Ruhe gibt. Wo die Mängelliste einmal verschwinden kann. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen. Und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Was für ein Tausch. Last gegen Ruhe. Perfektionismus gegen Frieden. Wir sind alle Sünder, hier nach den Maßstäben der Bibel. Keiner ist ausgenommen. Aber wenn wir Gottes Gnade für uns in Anspruch genommen haben, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, obwohl wir Sünder sind. Nur über eins können wir uns berechtigte Sorgen machen, müssen wir uns Sorgen machen. Sogar der Schreiber von dem Hebräerbrief, der schreibt der Gemeinde, gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt. Das möchte ich euch auch ans Herz legen, verscherzt die Gnade Gottes nicht. Damit meine ich jetzt natürlich die, die Gottes Gnade noch nie kennengelernt haben oder noch nie Ja gesagt haben, noch nie gekommen sind, obwohl die Braut gesagt hat, komm und der Geist auch, die meine ich auch damit, verscherzt die Gnade nicht. Lass sie nicht an dir vorbeigehen. Ich meine auch die Christen damit. Lass die Gnade nicht an dir vorbeigehen. Wer möchte die Gnade Gottes in seinem Leben haben? Ich lade dazu ein. Lass dich beschenken. Lass es dir zusagen. Kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Amen.